Berlin wählt. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Berlin wählt. Berlin wählt ist ein Podcast der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und in den kommenden 10 Folgen werden wir uns aus verschiedenen Blickwinkeln der Berliner Wahl am 26. September nähern. Ich bin Hanna Grünewald, Journalistin, Podcasterin und Wahlberlinerin. Und ich freue mich, im Berlin wählt Podcast ein Rundum-Informationspaket zusammenzustellen für alle, die das erste Mal oder schon das 30. Mal wählen, für alle, die hier geboren sind oder erst seit kurzem hier leben, für alle, die die Stadt lieben oder verfluchen und für alle, die sie besser oder noch lebenswerter gestalten möchten. Wir werden uns in den kommenden Folgen unter anderem anschauen, welche Rolle die Medien im Wahlkampf spielen und warum immer noch zu wenig Frauen in der Politik mitentscheiden. Heute aber fangen wir an mit dem Ort, an dem Politik für ganz Berlin gemacht wird, dem Berliner Abgeordnetenhaus. Und dort arbeitet auch mein erster Gast. Er ist jemand, der sich seit langem engagiert und sich in der Berliner Politik auskennt, denn er ist SPD-Abgeordneter in Pankow und zudem Vorsitzender des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Hallo und ganz herzlich willkommen, Dennis Buchner.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herr Buchner, jetzt habe ich Sie schon so halb vorgestellt. Aber mich würde hier interessieren, wie Sie sich selbst vorstellen, wenn zum Beispiel eine Person Sie am Wahlstand anspricht.
Der Wahlstand ist ja in der Regel in meinem Wahlkreis. Das ist Weißensee Nord, Blankenburg und die Stadtansiedlung Malchow. Und da sage ich dann meinen Namen und dass ich der örtliche Abgeordnete bin.
Und haben Sie irgendwelche Attribute, die Sie sich gerne zuschreiben, wenn Sie sich dann vorstellen?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man dann ins Gespräch kommt. Ich mache natürlich bestimmte Themen auch im Abgeordnetenhaus. Das ist Bildung, das ist Sport beispielsweise. Und wenn ich mit einer Lehrerin spreche, dann stelle ich mich sicherlich noch ein bisschen genauer vor. Und wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch komme, die vielleicht ein Problem direkt vor ihrer Haustür haben, ist vielleicht gar nicht so interessant, was ich im Abgeordnetenhaus mache, sondern was ich vielleicht für Tipps habe, wie man das Problem löst oder für Kontakte vermitteln kann.
Verstehe. Sie haben jetzt schon verraten, dass Sie Mitglied sind im Berliner Abgeordnetenhaus. Und darum geht es ja auch heute in der allerersten Folge. Später möchte ich auf jeden Fall noch wissen, Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, wie Sie auf die Leute zugehen. Aber ich möchte auch gerne wissen, was Sie eigentlich bewegt hat, auf die Leute zuzugehen und was Ihre Motivation war, Politiker für Berlin zu werden. Aber damit wir alle erstmal sozusagen zusammenkommen und einen Einblick bekommen, was das Berliner Abgeordnetenhaus überhaupt ist und wie es arbeitet, würde ich Sie gerne einfach mal fragen, ja, was da entschieden wird.
Ja, das Abgeordnetenhaus in Berlin ist das, was in anderen Bundesländern Landtag genannt wird, also das Landesparlament. Und das hat zwei Aufgaben im Prinzip. Das eine ist, Gesetze zu machen, und fast alles, was Menschen jeden Tag im Alltag erleben, ist irgendwo in ein Gesetz gegossen worden. Also die legislative Funktion im Dreiklang. Und das andere ist die Kontrolle der Regierung, also der Exekutive und allem, was zur Regierung im weitesten Sinne dazugehört. Und das sind die beiden Aufgaben, die wir im Parlament bewältigen.
Wie kann ich mir denn, Sie haben das gerade angesprochen, mit Legislative, also Gesetzgebung und so weiter, wie kann ich mir denn solche Prozesse vorstellen?
Gesetzgebung, da fangen wir vielleicht mal mit dem allerwichtigsten Gesetz an, was das Parlament alle 2 Jahre macht. Das ist das Haushaltsgesetz für das Land Berlin. Und da wird nochmal ganz deutlich, warum das Parlament sogar wichtiger ist im Prinzip als die Regierung, weil wir im Landeshaushaltsgesetz alles vorgeben, was ausgegeben darf in Berlin. Das heißt, die Bezahlung der Angestellten des öffentlichen Dienstes, Lehrkräfte, Polizei gehören da beispielsweise dazu, auch die Politik und die Verwaltung selbst, das wird da festgeschrieben, aber auch jeder einzelne Punkt, für das Geld ausgegeben oder für den Geld ausgegeben werden darf in Berlin. Also was darf Bildung kosten, was darf die Polizei uns kosten, was geben wir für andere Projekte aus. Und insoweit dieses Gesetz alle 2 Jahre zu erstellen, das dauert einige Monate. Und das ist auch der wichtigste Punkt, womit eine Parlamentsmehrheit, im Moment ist das in Berlin eine rot-rot-grüne Mehrheit, auch politische Schwerpunkte setzen kann. Wenn wir beispielsweise entscheiden, wir machen ein Programm, was wir in der letzten Wahlperiode gemacht haben, saubere Stadt, weil wir einfach wollen, dass die Stadt nicht mehr so dreckig ist und wir entscheiden, mehr Geld auszugeben, beispielsweise dafür, dass die BSR die Parks oder viele Parkanlagen in Berlin jetzt inzwischen reinigt, dann schreiben wir das im Gesetz fest. Und wenn ich mal ganz aus meinem persönlichen Erleben berichten darf,
bitte.
Ich war vor 2 Jahren oder etwas mehr als 2 Jahren zu Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr in meinem Wahlkreis. Und dann wurde mir erzählt, dass die wunderbare Jugendfreizeiten auch anbieten, aber dass es Probleme gibt bei dem einen oder anderen Kind, dass die Eltern das vielleicht nicht so optimal bezahlen können, weil die eben einkommensschwächer sind. Und dann haben die eben angeregt, dass man vielleicht mal einen Fonds machen könnte, aus dem sich die Jugendfeuerwehr bedienen kann für solche Freizeiten, um eben auch Kinder aus einkommensschwachen Familien mitzunehmen. Und in den nächsten Haushaltsberatungen habe ich eben dafür gesorgt, dass ein solcher Fonds bei den Jugendfeuerwehren mit festgeschrieben wurde im Haushalt und inzwischen gibt es dafür Geld.
Also Sie können auch eigene Vorschläge sozusagen davor bringen, das ist ein Projekt, das ich unterstützen möchte, eine Sache, ein Anliegen und im besten Fall, so wie in Ihrem, wird das dann auch von den anderen mitgetragen?
Genau, das ist das eine ist beim Haushalt, da kann man ganz viel mit reinschreiben. Das wird natürlich vorbereitet von der Exekutive, also vom Senat in Berlin, der Landesregierung. Aber an ganz vielen Stellen greift dann das Parlament ein und sagt, da habt ihr euch zu viel genehmigt und wir finden, in einem anderen Punkt sollte es mehr Geld geben. Und dann gibt es tatsächlich monatelange Beratungen, dann wird sehr intensiv geschaut und am Ende verabschiedet man einen Haushalt, der dann im Idealfall auch auskömmlich sein sollte für das, was man finanzieren will.
Und wenn ich das so richtig verstanden habe, dann muss man doch schon auch gute Überzeugungsarbeit leisten können, oder? In diesen
In vielen Bereichen ja, weil der Haushalt natürlich nicht unendlich ist, sondern es bestimmte Vorgaben gibt. Wir wollen im Idealfall, und das hat Berlin bis zur Corona-Krise über viele Jahre geschafft, ja keine neuen Schulden machen, sondern ausgeglichene Haushalte vorlegen. Und das heißt, und das ist die Schwierigkeit für den Haushaltsgesetzgeber, immer wenn der die Idee hat, dass man an einer Stelle mehr Geld ausgeben könnte, müssen wir auch irgendwo was finden, wo man weniger Geld ausgibt. Und das sind die Herausforderungen von Haushaltsberatung.
Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über diesen Prozess gesprochen, wie Politik in Berlin gemacht wird. Vielleicht nochmal für Zuhörerinnen oder Zuhörer, die das allererste Mal wählen. Da gibt es ja so ganz viele Begriffe wie Fraktion, Ausschuss, Plenum. Ich glaube, da könnte man ein bisschen durcheinander geraten. Können Sie das uns nochmal ein bisschen detailliert oder differenziert darstellen?
Ja, ich glaube, für viele Menschen ist relativ klar, dass es unterschiedliche Parteien gibt, wo sich Menschen, die bestimmte politische Auffassungen vertreten, dann auch treffen und gemeinsam auch um Wählerstimmen kämpfen. Und die Mitglieder einer Partei schließen sich in der Regel im Abgeordnetenhaus auch zu einer gleichnamigen Fraktion zusammen. In meinem Fall eben bin ich SPD-Mitglied und gehöre der SPD-Fraktion an. Und in den Fraktionssitzungen wird vorbereitet, was in Ausschusssitzungen und in Plenarsitzungen passiert. Und die Parlamente in Deutschland, das gilt für den Bundestag, aber auch für die Landtage, sind Arbeitsparlamente. Das heißt, die Abgeordneten teilen sich in unterschiedliche Fachbereiche auf, in Ausschüsse. Ich gehöre 3 Ausschüssen an. Das eine ist Bildung, Jugend, Familie. Das andere ist Europa, Bund und Medien. Und der 3. Ausschuss, in dem ich bin, ist der Sportausschuss. Das heißt, das sind so ungefähr die Themenbereiche, in denen ich mich tummel, wo ich mitberate über Gesetze, wo wir Anträge stellen. Anträge also an die Landesregierung in bestimmter Art und Weise auch zu verfahren. Und daran sieht man so ungefähr meine Themenfelder. Und andere Kolleginnen und Kollegen sind in ganz anderen Bereichen unterwegs. Es gibt um die 20 Ausschüsse im Berliner Abgeordnetenhaus. Und in der Plenarsitzung, die findet in Berlin alle 14 Tage einen ganzen Donnerstag lang statt, da wird alles, was in Ausschüssen fertig erarbeitet wurde, also Gesetzesentwürfe und Anträge, wird da nochmal vorgestellt, wird beraten in einzelnen Rederunden, die meistens etwa eine halbe Stunde dauern. Und dann werden dort von allen Abgeordneten die Gesetze und Anträge verabschiedet, die in den Ausschüssen fachlich vorbereitet worden sind.
Verstehe. Das heißt, wir haben da gerade eine Übersicht über die Zuständigkeiten der einzelnen Gremien bekommen. Jetzt mal so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen. Könnten Sie uns vielleicht einen Einblick geben, wie das so abläuft? Haben Sie vielleicht eine Erinnerung an eine sehr denkwürdige oder äußerst lange Sitzung, der Sie mal beigewohnt haben?
Äußerst lange Sitzungen gibt es immer mal wieder. Das ist ganz sicher so. Denkwürdig wird es gelegentlich dann, wenn wirklich die Fronten im Parlament verhärtet sind. Also die Opposition komplett andere Auffassungen vertritt als die Regierung. Und dann gibt es auch im Parlament auch heute lebendige Debatten, in denen man sich auch mal härter angeht. Das gehört alles dann auch dazu. Und solche Themen gibt es immer mal wieder. Ich erinnere mich daran, in der letzten Wahlperiode, also zwischen 2011 und 2016, habe ich als sportpolitischer Sprecher die Frage vertreten müssen, ob Berlin sich nochmal um Olympische Spiele bewirbt. Und da gab es im Parlament schon ganz unterschiedliche Auffassungen und auch sehr lebendige Rederunden, an die ich mich gut erinnern kann.
So lebendige Rederunden, muss man denn als Politikerin, als Politiker besonders, also ein besonders dickes Fell haben in solchen Momenten, wenn man seine Vorhaben vorträgt und dann ganz viel Kritik kommt? Wie ist das?
Also ich glaube, ein dickes Fell braucht es schon, wenn man politisch unterwegs ist. Das braucht es aber viel mehr im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, oft auf den Straßen, oft an Infoständen, wo tatsächlich so ein paar Hemmungen auch in den letzten Jahren gefallen sind und man doch das eine oder andere Mal wirklich auch heftig beschimpft wird oder auch mal körperlich bedroht wird. Im Parlament ist es auch ein gelerntes Spiel über jetzt viele Jahre zwischen Regierung und Opposition, dass man sich auch die Meinung sagen darf im Parlament, auch die unterschiedlichen Haltungen der Fraktionen hervortreten sollen. Und trotzdem kann ich mit einem Großteil der Kolleginnen und Kollegen hinterher dann wieder vernünftig sprechen und bin da nicht verfeindet, selbst wenn man im Parlament mal heftig angegangen wird. Und dann kann man in der Regel auch mit den meisten Kolleginnen und Kollegen ein Bier trinken gehen. Mit vielen tue ich das auch, bei der AfD verzichte ich gerne.
Das ist jetzt interessant, was Sie gesagt haben, dass Sie in den letzten Jahren festgestellt haben, dass diese, dass auch grenzüberschreitend, dass Sie da verbal oder auch sogar körperlich angegangen werden. Das ist ja was medial auch gerade wieder irgendwie sehr aufgerollt wird. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was in den sozialen Netzwerken, die man fast auch als asoziale Netzwerke bezeichnen könnte, in den letzten Jahren passiert ist. Dass einfach Menschen gemerkt haben, auch aus der Anonymität des Internets heraus, dass es ja gar nicht so schwierig ist, Politikerinnen und Politiker auch relativ hart zu beschimpfen. Und dass man in diesen sozialen Netzwerken dann auch Gleichgesinnte findet, die ebenso tun. Und das, was sich an Aggressionen schon seit 10 Jahren ungefähr im Netz abspielt, was durch Themen wie die Flüchtlingskrise beispielsweise nochmal, auch jetzt die Corona-Krise, durchaus nochmal stärker geworden ist, das zieht sich dann auch auf die Straßen. Das heißt, zuerst sind die Hemmungen im Internet gefallen und jetzt fallen sie zunehmend auch auf den Straßen. Und das ist ein Riesenproblem. Ich will das hier ganz deutlich sagen. Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren hauptberuflich Politiker. Ich werde einigermaßen anständig dafür auch bezahlt und ich lerne auch damit umzugehen. Mhm. Aber ungefähr 80.000 Menschen in Deutschland machen ehrenamtlich Politik. Da sind wir darauf angewiesen, dass die in Gemeinderäten oder in Kreistagen, in Bezirksverordnetenversammlungen beispielsweise in Berlin sitzen, ohne dass sie dafür nennenswert Geld bekommen, sondern ja nur einen Aufwand entschädigt bekommen. Und da machen sich ganz viele Leute darüber Gedanken, ob dieses ehrenamtliche Engagement, ob sich das so lohnt, wenn man dann gleichzeitig im Internet oder sogar auf den Straßen an Infoständen beschimpft wird. Und ich kenne ganz viele Leute, die an Infoständen solche Situationen erlebt haben und danach zu mir gekommen sind und aufgehört haben mit Politik. Mhm. Oder zumindest aufgehört haben, Politik nach außen zu vertreten. Und dann wird es zu einer ganz großen Bedrohung für die Demokratie, weil dann haben wir irgendwann nicht mehr genügend Leute, die demokratische Prozesse voranbringen wollen. Es sind eh schon viel zu wenige.
Ja, das ist auf jeden Fall eine bedenkliche Entwicklung und natürlich aber auch auf eine Art verständlich, dass Menschen sich dann zurückziehen, wenn die Bedrohung einfach zu krass ist. Sie haben das jetzt gerade auch angesprochen an solchen Wahlständen und so weiter. Man kommt ja eigentlich mit den Menschen in Berührung, die ihre Arbeit legitimieren, nämlich die Wählerinnen und Wähler. Vielleicht kommen wir nochmal zurück unter diesem Gesichtspunkt auf die Arbeit im Abgeordnetenhaus. Wie ich gerade gesagt habe, sie müssen legitimiert werden, sie müssen gewählt werden. Wie oft wird das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt und von wem darf es gewählt werden?
Das Berliner Abgeordnetenhaus wird alle 5 Jahre gewählt, immer zeitgleich mit den Bezirksverordnetenversammlungen in den 12 Berliner Bezirken. In den Bezirksverordnetenversammlungen, da dürfen Menschen über 16 Jahre wählen und auch Bürger der Europäischen Union wählen. Beim Berliner Abgeordnetenhaus dürfen Deutsche ab 18 Jahren wählen.
Wie finden Sie das? Gibt es da für Sie, also aus Ihrer Perspektive, Verbesserungsbedarf?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir uns einen Gefallen damit tun würden, wenn wir mehr Menschen an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen, die langjährig in Deutschland leben, die hier ganz normale Nachbarinnen und Nachbarn sind. Und ich finde, uns würde kein Zacken aus der Krone brechen, wenn wir auch beim Berliner Abgeordnetenhaus sagen, das Wahlalter beginnt mit 16 Jahren. Und wenn man auch beim Berliner Abgeordnetenhaus, also einem Landesparlament, sagt, dass nach einigen Jahren in Deutschland auch Menschen wählen dürfen, mindestens mal vergleichbar, wie wir es in der Bezirksverordnetenversammlung haben, Europäerinnen und Europäer, die einen gewissen Zeitraum in Deutschland leben und hier auch in ihren Nachbarschaften integriert sind. Weil das gehört auch dazu, Politik zu machen, ein Interesse an Politik zu entwickeln und sich dann auch vor Ort zu engagieren.
Sie haben das gerade angesprochen, man möchte eigentlich möglichst viele Menschen dafür begeistern oder motivieren zu wählen, weil diese ganzen politischen Entscheidungsprozesse ja letzten Endes auch diese Menschen betreffen, die hier in Berlin leben. Am 26. September können also für das Berliner Abgeordnetenhaus Menschen über 18 und Menschen mit einem deutschen Pass das Berliner Abgeordnetenhaus wählen. Was ist denn danach? Also ich stelle mir das gerade so vor, ich gehe in meine Wahlkabine, mache ein Kreuzchen, dann wird das eingezählt, das Parlament formiert sich sozusagen. Und wie kann ich mich danach überhaupt noch beteiligen?
Ja, erstmal ist ganz interessant, dass es am 26. September natürlich nicht nur ein Kreuzchen gibt, sondern insgesamt 5 gemacht werden dürfen. Das, ja. Denn wir wählen gleichzeitig, hat jeder 2 Stimmen für den Bundestag und 2 Stimmen fürs Berliner Abgeordnetenhaus, 1 Stimme für die Bezirksverordnetenversammlung und dann hat man gewählt. Und ja, es ist ja in der Tat so, dass für viele Menschen ist das der demokratische Akt und der findet eben alle 4 Jahre für den Bundestag oder alle 5 Jahre für das Abgeordnetenhaus statt. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, auch darüber hinaus politische Prozesse zu begleiten.
Ja.
Einerseits natürlich in den Parteien selbst. Jeder hat die Möglichkeit, in Parteien mitzuwirken, sich eine Partei zu suchen. Die Vielfalt ist ja sehr groß, auch an Parteien, auch jenseits der großen Parteien, die in Parlamente einziehen. Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten, in den eigenen Nachbarschaften mitzuarbeiten. Es gibt viele Vereine, es gibt Initiativen, die sich punktuell zu einem Thema engagieren, die sich auch regelmäßig politisch engagieren. Und das ist so ein bisschen auch die zweite Aufgabe eines gewählten Abgeordneten. Denn der eine Teil findet im Parlament statt, das ist so. Der andere Teil findet im Themenbereich statt, in dem man unterwegs ist. Ich habe ja schon gesagt, Sportpolitik ist so mein Steckenpferd. Das heißt, ich bin ganz viel in Kontakt mit Sportverbänden, Sportvereinen, mit denen man sehr viel Austausch hat, wo man oft auf Veranstaltungen ist, wo man Siegerehrungen macht, beispielsweise, wenn man bei sportlichen Wettbewerben ist. Das vermisse ich übrigens tatsächlich auch sehr in diesen letzten anderthalb Jahren oder nicht ganz anderthalb Jahren, dass man relativ wenig rauskommt. Und dann gibt es diesen dritten Teil, das habe ich auch schon anklingen lassen, wenn man im eigenen Wahlkreis unterwegs ist. Und alleine in meinem Wahlkreis gibt es so 15, 20 regelmäßige Bündnisse und Initiativen, die sich für ein Thema oder sehr allgemein politisch auch einsetzen. Und mit denen bin ich auch in Kontakt. Und das ist sozusagen die dritte Spur, auf der ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete fährt.
Also die werden auch gehört und gesehen?
Die werden gehört und gesehen. Das ist immer auch was Gegenseitiges. Es muss natürlich auch ein Interesse geben, mit dem eigenen Abgeordneten im Gespräch zu sein, mit einem Bundestagsabgeordneten oder auch eben mit einem Landtagsabgeordneten wie mir. Und viele melden sich dann aber doch mal. Und nun habe ich ja auch das Glück, in Teil einer Regierungsfraktion zu sein. Also es gibt auch die Chance, tatsächlich das eine oder andere Mal zu bewegen. Ich habe das Beispiel der Feuerwehr am Anfang genannt. Yeah. Und insoweit melden sich auch Leute und ich glaube, ich habe bislang in den fast 10 Jahren, in denen ich das mache, auch noch nie gesagt, mit euch rede ich nicht. Wichtig ist vielleicht trotzdem, dass man sich als Politikerin oder als Politiker alles anhört, aber sich auch nicht jede Idee zu eigen macht. Denn es geht ja darum, dass es eben auch Politikinteressen, die auch unterschiedlich sein können, selbst im Wahlkreis, sich anzuhören und dann einen Ausgleich der Interessen herbeizuführen. Und das ist nicht immer 1:1 die Position, die vielleicht eine Interessengruppe vertritt.
Und jetzt ganz konkret nochmal auf das Abgeordnetenhaus zu sprechen. Wenn Sie jetzt Sitzungen haben etc., kann ich da irgendwie als Wählerin zuschauen, mitmachen, ja, oder irgendwie das verfolgen, was Sie da hinter vermeintlich verschlossenen Türen entscheiden?
Das Verfolgen ist möglich, das Mitmachen ist ein bisschen schwieriger, weil es ist eben die Legitimation, mitzumachen, ist gewählt zu werden, eine Mehrheit zu bekommen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das Anschauen ist möglich. Da sind wir auch noch mal ein ganzes Stück vorangekommen jetzt durch diese Corona-Situation. Schon vorher konnte man natürlich alle Parlamentssitzungen, diese Plenarsitzungen auch verfolgen. Im Fernsehen, bei Alex TV beispielsweise, aber auch auf den Seiten des Parlaments. Und inzwischen ist es so, dass auch die Ausschusssitzungen übertragen werden auf der Internetseite des Parlaments. Man sich also auch angucken kann, wie diese demokratischen Prozesse laufen. Und irgendwann, wenn dieser Corona-Scheiß vorbei ist, dann wird es auch wieder die Möglichkeiten geben, sich eine solche Sitzung auch im Parlament selber auch live von den Besuchertribünen anzugucken oder auch eine Ausschusssitzung. Auch die finden öffentlich statt.
Super. Das heißt also, mit dem Kreuzchen ist nicht alles getan. Man kann danach auch noch verfolgen, wofür man das Kreuzchen dann tatsächlich gesetzt hat und was dann im Abgeordnetenhaus passiert. Herr Buchner, vielen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben in die Arbeit des Abgeordnetenhauses. Ich habe es am Anfang schon angedeutet, dass ich auf Ihre eigene, auf Ihre ganz persönliche Motivation nochmal zu sprechen kommen möchte. Sie sind seit 2011 Abgeordneter in Pankow. Was hat Sie dazu bewegt?
Ja, das wird man gerne mal gefragt, weil Politiker ist ja kein Lehrberuf, ja, wo man irgendwie eine Ausbildung macht und dann wird man Abgeordneter, sondern man ist in der Tat darauf angewiesen, gewählt zu werden von den Menschen und aufgestellt zu werden, vorher natürlich von der eigenen Partei. Und zumindest in meiner Partei, der SPD, ist es schon so, dass in der Regel viele Jahre ehrenamtlicher Arbeit dafür auch mit ausschlaggebend sind. Und ich habe in der Tat, ich bin 1998 in die SPD eingetreten, habe viele Wahlkämpfe mitgemacht, ganz normal als ehrenamtliches Mitglied, weil ich wollte, dass die SPD möglichst gut dasteht. War ein bisschen bei den Jusos, war dann Abteilungsvorsitzender, Ortsvereinsvorsitzender, heißt es anderswo, der SPD in Weißensee. Und dann gab es irgendwann 2011 die Situation so, dass jemand gesucht wurde, der kandidieren will für diesen Wahlkreis. Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Und dann bin ich ausgewählt worden, zunächst von den Mitgliedern meiner Partei und danach von den Wählerinnen und Wählern des Wahlkreises. Aber das ist eben nichts, was planbar wäre. Und deswegen ist das Berufsbild Politikerin oder Politiker eben auch sehr, sehr unterschiedlich.
Sie hatten eben angesprochen, dass Sie im Grunde auch in Ihrem Wahlkreis mit einzelnen politischen Gruppen Kontakt halten. Wie ist das denn, wenn ich mich jetzt nicht in einer Gruppe organisiere? Wie halten Sie zu Ihren Wählerinnen und Wählern den Kontakt?
Das eine sind Bürgerinnen und Bürgersprechstunden. Die habe ich sehr regelmäßig in den Vor-Corona-Zeiten gemacht. Einmal im Monat bei uns im Familienzentrum, wo einfach Leute kommen konnten, die ein Anliegen haben. Da kommen Leute, die haben eine politische Idee oder ein Anliegen oder auch mal eine Kritik. Da kommen auch öfter Leute, die haben ein Problem mit einer Behörde, mit einem Bescheid für Arbeitslosengeld möglicherweise. Es kommen auch manchmal Leute, die eine Mieterhöhung bekommen haben und sich einen Rat von mir versprechen. Das ist auch immer sehr gut. Das hat sich so ein bisschen ins Digitale und Telefonische jetzt verlagert, so in diesem letzten Jahr. Und natürlich kommen ganz viele Leute inzwischen auch per E-Mail. Ich bin präsent auch in sozialen Netzwerken. Ich habe eine Internetseite, da stehen ganz viele Möglichkeiten drauf, wie man mit mir in Kontakt kommen kann. Die landen auch tatsächlich bei mir auf dem Mobiltelefon oder zu Hause auf dem Rechner oder im Büro auf dem Rechner und kriegen in der Regel auch von mir eine schnelle Antwort. Insbesondere dann, wenn sie sich tatsächlich aus meinem Wahlkreis oder zu meinen Themenbereichen melden.
Sie haben jetzt gerade angesprochen, so Themen wie Mietprobleme oder mit dem Arbeitsamt oder wie auch immer. Können Sie denn da tatsächlich immer helfen, wenn die Menschen mit ihren Anliegen zu Ihnen kommen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie kompliziert solche Anliegen sind. Das gibt, wenn jemand mit einer Mieterhöhung kommt beispielsweise, dann kenne ich mich schon ganz gut aus in dem Themenbereich, dann gucke ich da mal drüber und dann habe ich Anhaltspunkte zu sagen, da kann man was machen und dann kann ich auch weitervermitteln eine Mieterberatung. Es gibt auch in Berlin eine Reihe von kostenlosen Mietrechtsberatungen. Es gibt viele auch kostenfreie Sozialberatungen bei der Diakonie, bei der Caritas beispielsweise. Also wenn es vor allem auch um das Thema Arbeitslosengeld geht, dann kann man meistens weitervermitteln. Und es kommen aber auch manchmal Leute, die wissen eigentlich, was sie machen müssen und haben vielleicht nicht die Möglichkeiten, mal einen Brief zu schreiben oder auszudrucken bei sich zu Hause, ältere Menschen, die dann kommen. Und da ist dann auch jemand in meinem Büro dann da und der hilft dann auch mal, einen Brief in die Tasten zu hauen und auszudrucken und abzuschicken. Also das ist tatsächlich ganz nahbar. Die Leute kommen mit unterschiedlichen Problemen und Problemchen bei mir ins Wahlkreisbüro und in den meisten Fällen können wir dann auch schon helfen.
Und was liegt Ihnen thematisch, was liegt Ihnen da am Herzen?
Das Thema Sportpolitik ist das, was ich vertrete, weil ich in meiner Fraktion sportpolitischer Sprecher bin. Das wäre auch was, das habe ich am Anfang angedeutet. Wir arbeiten arbeitsteilig in dem Parlament, also ich zu meinen Themen. Dann gehört natürlich auch dazu, dass ich Vertrauen habe in meine Kolleginnen und Kollegen, die zu ganz anderen Themen arbeiten und mich auch darauf verlasse, dass wenn mir jemand sagt, der im Fachbereich Behindertenpolitik beispielsweise unterwegs ist. Dennis, was wir ausgehandelt haben, ist gut, da kannst du bedenkenlos zustimmen im Parlament und dann tue ich das auch. Und ich tue das eben für den Bereich der Sportpolitik halte da Kontakt zu den unterschiedlichen Interessengruppen, zu vielen Sportvereinen, zu vielen den großen Verbänden auch im Sport und ich kümmere mich um das Thema Berufsbildungspolitik, bin mit vielen Oberstufenzentren regelmäßig in Kontakt. Das Thema politische Bildung ist eines, was mir am Herzen liegt. Deswegen habe ich diese Funktion auch als Kuratoriumsvorsitzender bei der Landeszentrale für politische Bildung. Das sind die Themen, die ich selber vertrete als Sprecher, wenn man so will. Und das bedeutet, dass wenn im Parlament das besprochen wird und dazu geredet wird, dass ich dann derjenige bin, der am Rednerpult steht und dann für die SPD-Fraktion die Meinung am Redepult verkündet. Und insoweit sind das die Themen, in denen ich dann auch fachlich besser drin bin, wobei es ganz sicherlich ganz viele andere Themen gibt, wo ich auch bewusst dann sagen kann, da habe ich relativ wenig Ahnung von oder bekomme auch nur am Rande mit, was die Diskussionen in diesen Themenbereichen sind.
Sie hatten jetzt gerade das Thema Sport angesprochen, aber überhaupt die Sachen, die Ihnen am Herzen liegen, gibt es denn, abgesehen jetzt von der Feuerwehr, von der Sie eben erzählt haben, gibt es denn irgendwas, was Sie verändert haben, auf das Sie sehr stolz sind?
Das Thema, was mich am meisten bewegt hat und wo wir, glaube ich, am meisten auch in den letzten Jahren verändert haben, das ist die komplette Gebührenfreiheit im Bildungssystem. Weil mich treibt das schon um. Ich bin ganz viel in Schulen meines Wahlkreises unterwegs gewesen und habe dann an so einem Mittagessen teilgenommen. Und dann saßen 4 oder 5 Kinder in dieser kleinen Schulmensa am Rande und hatten nichts zu essen. Und dann habe ich nachgefragt bei der Direktorin, warum das so ist. Und dann hat die mir erzählt, dass da die Eltern nicht bezahlen. Also nicht bezahlen können oder nicht bezahlen wollen. Das konnte man nicht so genau sagen. Aber deswegen saßen eben 4 oder 5 Kinder am Rand und haben den anderen beim Essen zugeguckt. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir, obwohl wir sowas wie Härtefallfonds schon hatten, dass wir es in Berlin geschafft haben, das Grundschulessen in Berlin ja nicht kostenfrei zu machen, weil bezahlt wird es ja, nämlich vom Land Berlin, aber eben gebührenfrei für die Eltern, die jetzt ohne einen Zuschuss dazu zu bezahlen müssen, ein gebührenfreies Essen für ihre Grundschulkinder, 1. bis 6. Klasse, in Anspruch nehmen können. Und das hat natürlich in dieser gebührenfreien Bildung viel früher angefangen. In Berlin seit vielen Jahren haben wir Stück für Stück dafür gesorgt, dass die Kita, also der Kindergarten, kostenfrei wurde. Und in Berlin gehört zu den wirklich wenigen Bundesländern, wo man wirklich das Kind kurz nach der Geburt schon in die Kita, in die Krippe geben kann und dafür nichts bezahlt. Und auch das ist eine massive Entlastung für Eltern in dieser Stadt, weil man nur mal schauen muss, was in anderen Bundesländern für die Betreuung noch gezahlt werden muss. Und eine Familie mit 2 Kita-Kindern in Berlin, die hat gegenüber anderen Bundesländern in Berlin richtig viel mehr Geld, auch in der Tasche, was sie in die Kinder investieren kann. Und das ist gut so.
Das heißt also, man braucht auch schon, bestenfalls als Politikerin, als Politiker, eine große Portion Empathie, um sich auch mit vielleicht Situationen auseinanderzusetzen, die einem vielleicht aus dem eigenen Alltag gar nicht so präsent sind.
Ja, das ist korrekt. Ich zum Beispiel habe selber keine Kinder. Ich habe mein Bruder hat 4 davon. Ja. Er wohnt allerdings gar nicht in Berlin, sondern in einem der Bundesländer, in dem er bis vor kurzem tatsächlich auch noch Beiträge für die Kita bezahlen musste für die Kinder. Und wenn man dann gehört hat, wie viel das auch ist bei durchschnittlichen Verdienern, wie mein Bruder und seine Frau das sind, dann macht man sich darüber schon Gedanken. Und dann finde ich die Entlastung, die wir hier in Berlin hinbekommen, tatsächlich sehr gelungen.
Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf Ihren Weg in die Berliner Politik kommen. Sie haben sich in Ihrem Studium ja schon mit Politik auseinandergesetzt. Soweit ich das richtig weiß, haben Sie Politikwissenschaften studiert. Jetzt gibt es ja vor allem, wir haben das eben ein bisschen angesprochen, so mit den sozialen Medien. Da gab es auch Vorwürfe an Sie, dass Sie ja im Grunde als Berufspolitiker irgendwie eben, dass Ihnen diese Empathie oder dieser Zugang zu dem echten Leben vermeintlich fehlt. Was entgegnen Sie solchen Vorwürfen?
Ja, das ist tatsächlich etwas, wenn man nur in meine Biografie tatsächlich schaut, dann sieht man, dass ich ein Politikstudium gemacht habe. In der Tat, das habe ich mal angefangen 1998, weil ich eigentlich in den Journalismus wollte. Und bin dann aber über Jobs, die ich als Studi gemacht habe, hängen geblieben in diesem politischen Bereich und habe dann sehr früh am Ende meines Studiums tatsächlich auch die Gelegenheit bekommen, in der Politik allerdings für Politikerinnen und Politiker zu arbeiten. Und habe das auch gemacht und damit sozusagen mein Geld verdient. Dass ich dann Abgeordneter wurde, ist über eine völlig andere Schiene passiert, nämlich über mein ehrenamtliches Engagement an einer ganz anderen Stelle. Das trennen Leute aber nicht so stark. Es ist in der Tat so, manchen Leuten kann man tatsächlich das nicht besonders recht machen. Ich habe als Schüler gearbeitet, habe Zeitungen ausgetragen, ich habe Fenster geputzt, ich habe an der Supermarktkasse gesessen und gearbeitet. Ich habe mir mein Studium mitfinanziert als Nachtportier im Hotel und in der Tat, irgendwann habe ich dann tatsächlich Jobs gemacht, die was mit meinem Studium zu tun hatten. Und ehrlich gesagt möchte ich mich dafür nicht entschuldigen müssen und auch nicht für einen, ja, wenn man so will, einen sozialen Aufstieg entschuldigen müssen. Ich bin in meiner Familie tatsächlich der Erste, der ein Abitur und ein Studium gemacht hat und vielleicht dann nicht den beruflichen Weg eingeschlagen hat, im Handwerk beispielsweise, was in meiner Familie verbreitet ist. Und in der Tat, mich trifft es dann tatsächlich, wenn diese Vorwürfe kommen von Leuten, die sich mit meiner Biografie null beschäftigt haben oder mich auch niemals kennengelernt haben.
Nachvollziehbar auf jeden Fall.
Aber das bedeutet eben auch, dass es keinen so richtigen Weg gibt, wenn man Politikerin und Politiker werden will. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist ganz viel Geduld und ganz viel Engagement.
Also Politikwissenschaft zu studieren ist keine Grundvoraussetzung.
Absolut keine Grundvoraussetzung. Man muss das schon sehr klar sagen, wenn man sich Parlamente anguckt, dann sieht man schon, dass da sehr, sehr viele Akademiker unterwegs sind. Viele Politikwissenschaftler, Juristen, viele Leute, die in Lehramt studiert haben, das kommt schon sehr oft in der Politik vor und das ist auch die Mehrzahl in den Parteien. Das muss man so deutlich sagen. Ich komme ja aus einer Partei, die als Partei der Arbeiterbewegung groß geworden ist, die immer stolz darauf war, auch Partei von Arbeitern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewesen zu sein. Wenn man sich das anguckt, wie die abgebildet sind in der Mitgliedschaft, dann hat nicht nur die SPD, sondern alle Parteien ganz großen Nachholbedarf, weil man einfach feststellen muss, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, auch bestimmte Ausbildungen heute in den Parteien nicht mehr ankommen. Und das ist ein Problem, auch aus meiner Sicht, weil sich damit Parlamente nicht mehr so abbilden wie die Gesamtgesellschaft.
Das heißt, Sie appellieren schon, dass es da eine größere Durchmischung gibt, bestenfalls.
Das halte ich für eine zwingende Voraussetzung für gute Politik, dass die Durchmischung in Parlamenten wieder breiter wird. Es gelingt in den letzten Jahren so ein bisschen, die Parlamente auch jünger hinzubekommen. Also das Berliner Abgeordnetenhaus, finde ich, ist tatsächlich ein relativ junges Parlament. Ich habe viele junge Kolleginnen und Kollegen. Im Bundestag sieht das schon noch mal ein bisschen anders aus. Aber Altersgruppen, es ist immer noch die Situation so, dass deutlich weniger Frauen als Männer in den Parlamenten sitzen. Es ist immer noch so, dass viele Menschen mit Migrationsbiografie, Zuwanderungshintergrund irgendwie auch nicht in den politischen Parteien, jedenfalls nicht so weit vorne landen, dass sie die Chance bekommen, in Parlamente einzuziehen. Und es ist eben so, das habe ich gerade gesagt, dass bestimmte Berufsgruppen in Parlamenten kaum vorkommen. Und insoweit kann ich nur ermuntern, alle diese Gruppen, die ich gerade genannt habe, sich eben auch einzubringen, politische Meinungsbildungsprozesse in Parteien, in Initiativen, in Wählergemeinschaften zu gehen und auch versuchen, den Weg in die Politik zu finden. Das ist ja nicht immer direkt ein Weg in den Bundestag oder in den Landtag in bezahlte Politik, aber wir brauchen die Leute auch in kommunalen Parlamenten, in Gemeindeparlamenten. Das heißt, wir brauchen einfach eine ganze Menge von Leuten, die auch bereit sind, sich in politische Prozesse einzubringen, selbst wenn es dann nicht für den Bundestag reicht, sondern vielleicht nur für eine Bezirksverordnetenversammlung in Berlin.
Herr Buchner, ganz herzlichen Dank, dass Sie das auch so ein bisschen skizziert haben, wie dieser Weg in die Politik verlaufen könnte und wie sich jede und jeder Einzelne im Grunde engagieren könnte. Danke, dass Sie uns davon berichtet haben, wie das Abgeordnetenhaus arbeitet, wie es funktioniert und auch, dass Sie persönlich uns einen Einblick gegeben haben, was Sie motiviert hat, sich hier in Berlin zu engagieren. Der Podcast heißt ja Berlin wählt und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen. Warum sollte man wählen gehen?
Wenn man sich anschaut, und jetzt mache ich es mal ein bisschen philosophischer, in wie vielen Ländern dieser Welt Menschen noch darum kämpfen, überhaupt wählen gehen zu dürfen oder aber eine echte Auswahl zu haben, dann sollte man immer wieder dankbar sein, dass man in Deutschland und zwar inzwischen auch in ganz Deutschland wählen gehen kann und auch eine echte Auswahl hat. Zum Glück seit über 30 Jahren inzwischen auch auf beiden, also in beiden ehemaligen Hälften dieses Landes und in beiden ehemaligen Hälften Berlins.
Herr Buchner, ganz herzlichen Dank für dieses Plädoyer. Das ist, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja hoffentlich eine Inspiration, sich am 26. September an die Wahlurne zu begeben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier geht es in 2 Wochen weiter mit der nächsten Folge. Da werden wir uns dann anschauen, was die BVV, also die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin, so macht. Folgen Sie der Berliner Landeszentrale für politische Bildung auf Instagram und Facebook und abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Seite. Wir hören uns in 2 Wochen. Danke für Ihre offenen Ohren. Bleiben Sie neugierig, mischen Sie sich ein. Demokratie lebt von Beteiligung.